SRF 1.
Das ist das Regionaljournal Ostschweiz. Und das sind die Themen. Natürlich das Wetter. Weil der viele Regen der bringt in der Ostschweiz die Alpbauern im Verzug. Dafür freut sich heute die Imko über einen schönen Tag, obwohl auch dort ist die Freude nicht ganz untrübt. Dann ein Chines, der auf Weil kommt, um hier wieder chinesische Münzen zu ersteigern. Tönt schräg, sechs aber nicht, sagen die Versteigerer. Und zum Schluss tauchen wir ab in Marmorera Stausee und die Erinnerungen, die drinnen noch schlummern. Das erste Mal seit 50 Jahren sieht man nämlich dort hin, wo früher noch das Dorf gestanden ist. Um den Kreis zu schliessen, wieder zum Wetter. Morgen wird es nass und kalt. Am Mikrofon ist der Thomas Zuberbühler. Es ist eine harte, aber auch eine schöne und besondere Zeit. Das sagen die Bauern über Sennen auf der Alp im Sommer. Jetzt wäre es gerade wieder Zeit, dass sie ihre Kühe und Geissen bereit machen, um auf die Alp zu gehen. Überfahren, sagt man dem rund um den Alpstein. Nur das Wetter ist so schlecht und der Schnee so zäh, dass viele Bauern müssen warten mit dem Überfahren. Beatrice Gmünder.
Warten müssen nicht alle gleich lang und nicht alle haben gleich viel Geduld. Die Bauern, die ihre Alpen in tieferen Lagen haben, haben dann auch schon gehen können. So wie die Familie Manse mit ihren 21 Kühen. Allerdings ist sie dann unschön überrascht worden.
Wir sind am Pfingstsamstag gegangen, bei schönstem Wetter. Und da hat dann das Wetter darüber abgekehrt. Wir haben hier noch nicht gewusst, dass es schneien kommt, eine Woche drauf. Vielleicht wären wir daheim geblieben, ja. Aber irgendwann muss man gehen. Das ist einfach so, man kann nicht daheim bleiben, bis August wird.
Sie haben ihre Kühe zwar auf der Alp, allerdings müssen sie im Stall gefüttert werden. Für sie dürfen sie nicht, sagt Evelyn Manse.
Weil einfach ist einfach viel zu nass zum Auslassen. Der Boden wird unheimlich wüst. Innen gehören sie mit Tafelkühen.
Die meisten Bauern sind aber noch drinnen geblieben. Wartet noch ab. Und das ist nicht weiter schlimm für den Sepp Fässle. Er geht jeweils auf den Siegel relativ weit oben. Und dass es hier mal ein Jahr gibt, wo man später gehen kann, ja noch, dann halt, sagt er.
Früher ist das Meer Unisönd, ist zweimal im Mai, der letzte Tag Mai gewesen. Und normal ist das so zwischen 4. und 7. Juni. Hat es aber auch schon gegeben, als 15. 16. Juni geworden ist. Und ja, hat jetzt eben viel geschneit und jetzt müssen wir warten, bis der Schnee vergeht.
Ein bisschen mehr präsent hat die Familie Fässle von Wasserauen. Schon am letzten Samstag hat sie los, in Richtung Seealp. Dann ist es aber wieder wüst geworden und sie hätte dann heute gehen. Eigentlich.
Und weil er jetzt aber noch mal Schnee hat, eben bis 1000 oder noch weiter runter, haben wir es jetzt auf den Samstag verschoben. Und dann gehen wir. Wir gehen oder gestochen, wir gehen, sonst sind wir an der Weihnachten noch da unten.
Das Futter sei nicht das Problem. Wir haben hier noch genug. Sonst helfen wir sich gegenseitig aus. Und oben auf der Alp, sollte es noch Schnee haben, können wir den Kühen Heu geben, wo wir mitnehmen. Egal wie, jetzt sage ich es einfach so, dass man parat wäre und endlich auf die Alp will. Kommt noch dazu, dass Freunde und Bekannte, die den Bauern beim Überfahren helfen und schauen, dass die Kühe unfallfrei auf die Alp können, auch am Warten sind.
Sie sind natürlich ein bisschen auf Abruf. Aber die sehen das selber, wie das Wetter ist.
Rund 140 Bauern gehen im Sommer mit ihren Tieren und denen von anderen Bauern auf die Alp, heisst beim Innerrhoden Landwirtschaftsdepartement. Rund 80% davon, rund 100 also, müssen ihre Auffahrt wegen schlechten Wetter verschieben. Das sage ich viel, hat aber auf Bewirtschaftung keinen grossen Einfluss. Weht der Sommer und der hebst gut, dann könnte der schlechte Frühling rausgeklopft werden.
Der Winter respektive der Frühling, er bringt die Alpbauern also ins Grübeln. Heute haben dafür die Imker wieder mal aufgeschnauft. Auf einen Tag wie heute, mit Sonne und wärmeren Temperaturen, haben sie lang gewartet. Heute sind laut Experten nämlich bis zu 200'000 Bienenköniginnen mit einem Teil von ihrem Volk ausgeflogen, um sich ein neues Zuhause zu suchen. Viele Imker haben sich heute darum auf die Jagd gemacht, um die Bienenvölker einzufangen, so wie sich das der Imkerverein wünscht. Aber nicht alle Imker nehmen sich die Mühe. Peter Traxler über die Auswirkungen von dieser unterschiedlichen Handhabe.
Auf diesen Tag mussten die Imker lange warten. Denn endlich hat das Wetter der Bienenköniginnen gepasst. Erfahrene Imker wie der Hans Oppliger, Bienenexperten am Landwirtschaftlichen Zentrum Saletz, sind parat gewesen.
Ich muss einfach ein bisschen Gespür haben, wenn das die Schwärmerei losgeht. Und heute ist genau der Fall gestern und heute, dass wirklich rausschwärmen.
Die Sonne hat sie aus ihrem Stock rausgelockt. Es sei auch höchste Zeit gewesen, nach dem langen verregneten Mai, sagt Hans Oppliger.
wenn die Bienen nicht fliegen können, tagelang, wie es bei dem wüsten Wetter war, dann gibt es natürlich mal eine Enge in diesen Bienenkästen. Und dann geht die Mutterkönigin raus mit der Hälfte vom Volk und hängt irgendwo an einen Baum an. Und die kann man dann einsammeln. Das ist jetzt die Gelegenheit, um die Völker wieder erneuern, oder, wo man verloren hat.
Und verloren gegangen sind in dem langen Winter ein Haufen Völker. Wie viel, weiss niemand, weil es keine Statistik dazu gibt. Und es ist auch nicht bekannt, wie viele Imker heute neue Bienenvölker eingefangen haben. Hans Oppliger macht allerdings Kummer, dass sich nicht jeder die Mühe macht, die selber einfangen zu gehen. Menge bestellt seine Bienenvölker einfacher im Ausland. Von so einem Kauf ratet der Bienenspezialist Oppliger aber dringend ab.
Das ist natürlich ganz problematisch, wenn man Bienenvölker über weite Strecken transportiert, kommen immer auch Parasiten und Kranken damit. Wir kennen das, dass man die Varroa eingeschleicht hat. So. Man hat Faulbrut gefahren, weil das sind auch so Bakterienkranken, die im Volk drin sind. Und darum sollte man unbedingt den Imker davon abraten, die Bienen von weit her zu nehmen, weil man weiß ja nicht, was man kauft.
Noch schlimmer sind aber die Imker, die Bienen einfach bei einem anderen Bienenhäuschen stellen gehen. Das kommt zwar nicht viel, aber doch immer mehr vor, sagt der Robert Sieber von der Schweizerischen Bienenzeitung.
Das wissen wir nicht, ob es ein neues Phänomen ist. Es ist einfach so, dass wir mehr hören, wenn so etwas passiert. Und es ist sicher so, dass, weil jetzt im Winter oftmals viele Völker verloren gehen, halt der Anreiz, sich an einem anderen Ort zu bedienen, gewachsen ist.
Das Klauen hat immerhin so zugenommen, dass Menge Bienenfreunde zu teuren Schutzmaßnahmen gegen die begriffen hat.
Man kann zum Beispiel die Magazine mit so Brandzeichen markieren, dass man sie immer wieder erkennt. Es gibt Leute, die ihre Bienenkisten mit GPS ausrüsten, sodass man mit der modernen Technologie verfolgen kann, wo sich die Bienenkästen einbewegen. Es gibt Leute, die versteckte Kameras installieren, die vielleicht mit Bewegungssensoren ausgerüstet sind, sodass man beobachten kann, wer sich hier an den Bienenvölkern zu arbeiten gemacht hat.
So eine Hightech-Abwehr mag manchem übertrieben scheinen. Andererseits hat letztes Jahr jedes Bienenvolk rund 22 Kilo Honig produziert. Und das sind je nach Verkaufspreis schnell einmal 500 Franken.
Franken für eine chinesische Münzsammlung. So viel hat gestern im Auktionshaus von der Familie Rapp Zwil ein chinesischer Sammler geboten. Ein Chines, der über Wiel, also wieder chinesische Münzen kauft, das hat beim Auktionshaus selber niemand verwundert. Alina Mattis.
Es ist nicht das erste Mal, dass chinesische Sammlerstücke im Auktionshaus Rapp angeboten werden. In den letzten Jahren ist das Interesse an Briefmarken und Münzen aus China gestiegen. Der Grund? In China hat es immer mehr Leute, die sammeln und vor allem auch immer mehr Leute, die sich es leisten können, zum Sammlerstück zu kaufen. Der Jean-Paul Bach ist Präsident vom Schweizerischen Briefmarkenhändlerverband und arbeitet als Berater beim Auktionshaus Rapp. Er hat festgestellt, dass die grosse Nachfrage in China zum Teil zu sehr hohen Preisen führt.
So ein riesen Land, wenn Sie so eine Marke hat eine Auflage von 100'000 und 10 Millionen wollen Sie. Also das ist ja logisch, dass es dann tätscht. Und bei uns in der Schweiz ist es umgekehrt. Es gibt eine Marke, die hat 12 Millionen Auflage und es gibt nur 60'000 Sammler, also so ein Quervergleich. Oder?
Sammler kaufen aber nicht einfach alle Stücke, die angeboten werden. Sie sind normalerweise recht patriotisch, und zwar überall auf der Welt.
Die Inder kaufen indische Marken, die Russen russische und die Chinesen chinesische, die kaufen nicht anders. Das ist einfach so.
Ausnahmen gibt es aber trotzdem. Zum Beispiel, wenn der Sammler aus China eine Marke aus einem anderen Land gut gefällt. Das hat man in Liechtenstein gemerkt, wo die Post eine Briefmarke, übrigens extra für den asiatischen Markt, zum chinesischen Tierkreiszeichen Drachen herausgegeben hat.
Die haben eine wunderschöne Briefmarke gemacht, ist auch als schönste Briefmarke von Europa erkoren worden, die ist vor allem in China verkauft worden. Die Auflage in China, die verkaufte Auflage in China, ist grösser als die in Liechtenstein, weil eben ein chinesischer Drache drauf ist.
Aber meistens interessieren sich die Sammler doch für Sammlerstücke aus dem eigenen Land. Für spezielle chinesische Briefmarken zahlen sie einen Haufen Geld. Das haben auch die Händler in Europa gemerkt und darum suchen sie in Europa nach alten chinesischen Briefmarken.
Die kaufen das natürlich sehr oft zum Weiterverkaufen. Die sehen natürlich, dass man einen Markt hat in Ostasien, suchen die Sachen in Europa zusammen und verkaufen es nach China.
Das klingt nach einem guten Geschäft und auch nach einem einfachen Geschäft. Auktionshäuser wie das von der Familie Rapp könnten also einen Haufen chinesische Münzen und Briefmarken posten und sie dann an reiche Sammler in China weiterverkaufen. So einfach sagt das aber nicht, sagt Marianne Rapp-Ohmann, die mit ihrem Vater zusammen ein Auktionshaus führt. Es sei aufwendig, um überhaupt an so ein Stück heranzukommen.
Es ist sehr, sehr schwierig, weil aus dem Land selber kommen sie nichts raus, oder? Die verkaufen, wenn sie mal, also wenn sie wahr haben, im eigenen Land. Wenn sie keine Briefmarkenmünze haben, dann haben sie sofort Abnehmer im eigenen Land.
Trotzdem hat das Auktionshaus auch dieses Jahr chinesische Posten im Angebot. Gestern Abend sind eben Münzen versteigert worden. Die chinesischen sind meistens aus Silber oder Gold und haben ganz verschiedene Motive drauf. Viele davon Panda-Bären. Die grösste Münzensammlung aus China, die gestern unter den Hammer gekommen ist, hat einem Mann aus Deutschland gehört. Das Auktionshaus Rapp hat es für ihn verkauft.
Der Kunde, der hat ein Abo gehabt, schon in den frühen 80er Jahren, hat eigentlich jeden Monat oder die Top-Münzen einmal im Jahr dann können beziehen. Und der hat die noch können zu einem wirklich günstigen Preis beziehen. Und das ist ein einfacher Herr, der einfach schon früher, wo noch niemand sich für China interessiert hat, hat er gesagt, das gefällt mir, ich setze jetzt auf das Pferd.
Und es hat sich für ihn gelohnt. Seine Sammlung ist gestern Abend für 63'000 Franken verkauft worden. Das Anfangsangebot ist bei 5'000 gelegen. Gekauft hat sie, nach einem kurzen, heftigen Gefecht zwischen etwa 20 Bietern, ein Sammler aus China.
Im Stausee Marmorera am Juliopass hat es im Moment kein Wasser. In den letzten Wochen hat man den See nämlich geputzt. Über 1000 Kubik Kröll hat man aus dem Becken gepackert. Aber nicht nur Kröll ist auftaucht, sondern auch Erinnerungen. Im Stausee schlummert nämlich auch die Geschichte vom versunkenen Dorf Marmorera. Eine Geschichte, die nur noch der 89-jährige Serafin Luzio kann erzählen. Er ist der Einzige, der die Flutung vom Dorf noch erlebt hat. Der Roland Wermlinger hat ihn getroffen.
Bevor im Frühling 1954 das Wasser gekommen ist, haben sich die knapp 100 Einwohner zu einem letzten Gottesdienst getroffen. In selben Augenblick hatten alle Tränen in den Augen gehabt, erinnert sich der Serafin Luzio.
Und dann hat sich herausgestellt, dass sie gesagt haben, wenn wir das gewusst hätten, alles, hätten wir nicht verkauft. Hauptsächlich Frauen sind dagegen gewesen, gegen den Verkauf seiner Zeit. Sie haben ja kein Stimmrecht gehabt.
Die alten Mauern hat man abgebrochen, hat keine Ruinen wollen oder sogar einen Kirchenturm, der aus dem Wasser schaut, so wie das Reschen im Südtirol. Dass nicht zu viel Wehmut aufkommt, wenn man vom neuen Marmorera auf den See runterschaut. Das unterste Haus ist das vom Serafin Luzio. Der grosse, hagere Mann mit den hellen Augen und dem weissen Horkranz schaut auf die karge Erd- und Grölllandschaft um den See, wo jetzt gerade ziemlich auspumpt ist.
Es ist passiert und mit Freude und Leid ist da durch den See begraben worden.
Er war 6, wo Marmorera seine Existenz aufgegeben hat und die alte eingesessene Familie, die Luzios, Lotzas, Doras, sich in der ganzen Deutschschweiz verstreut haben. Auf Ersatzbauernhöfen, die man ihnen besorgt hat, im Toggenburg, im Thurgau, im Zürich-Oberland. Etwa 30 haben nicht weg, haben eben neue Marmorera gebaut. Die Opposition, die Unzufriedenen waren das und die, die später aus der Fremde zurückgekommen sind. Der Serafin Luzio breitet alte Bilder und Zeitungsausschnitte auf dem Stubentisch aus. Immer wieder geht es um einen Dr. Walter Pfister. Das war der Makler, der Zürich Ende 1940er Jahre auf Marmorera aufgeschickt hat, nachdem es aus anderen Bergtalschaften voran nur eine Absage für die Kraftwerkspläne aus der grossen Stadt gegeben hat. Z Marmorera hat der Dr. Pfister seine Taktik dann geändert, erinnert sich in Notizen ein Jugendfreund vom Serafin Luzio.
Mit Franken und Rappen hat der intelligente Makler, der Zürcher Dr. Walter Pfister, die Schlacht innerhalb kurzer Zeit gewonnen. Seine Aktionen waren gut vorbereitet und mit Schlauheit war er bedacht, keine Gesetze zu verletzen.
Der Trick: Zürich hat mit allen Betroffenen Pauschalverträge gemacht, hat der verarmten Bauernfamilie viel Geld geboten und betont, das sei aber exklusiv nur für sie und gelte nur bei einem Ja für den Vertrag. Wo Marmorera versunken ist, sind die Luzios auf Zürich gezogen, aber später wieder zurückgekommen, wo das Tal einen Aufschwung erlebt hat, dank dem Tourismus. Da hat es Handwerker gebraucht, wie der Elektriker Luzio, Auch im Kraftwerk unten hat er viel Arbeit bekommen. Und überhaupt waren die Betreiber von Zürich schon umgänglich gewesen. Ähnlich hat es auch getönt, als die Schweizer Fernsehen 1966 Neu-Marmorera besucht hat.
Grüezi miteinander. Ich bin der Staudamm Wehrwächter. Ich wohne auf dem Staudamm im Wächterhaus mit meinen 7 Söhnen. Uns geht es gut und wir sind sehr zufrieden in Marmorera.
Und jetzt sind wir da oben. Wir sind zufrieden. Nur wenn man runter schaut, hat man ein bisschen Sehnsucht nach dem alten Dorf.
Aber so versöhnt und zufrieden ist der Serafin Luzio selber nicht. Auch heute noch nicht mit 89. Klar sei man damals über den Tisch gezogen worden. Und klar sei es noch nie mehr so gewesen wie früher im alten, aber stattlichen Dorf auf dem Talboden. Heutzutage ist sowieso nicht mehr viel los zu Marmorera. Nicht einmal mehr 40 Einwohner, schon lange keine Schule und Kind mehr, nur noch wenig, die das ganze Jahr hier leben, so wie der Serafin Luzio und seine Frau. Eine Fusion mit Nachbargemeinden lehnt man trotzdem entschieden ab. Die tiefen Steuern und den Billigstrom hat man zu teuer müssen erleiden, als dass man das mit anderen teilen würde. Marmorera oder Murmarera auf Romanisch würde heute einmal nicht mehr so einfach weichen, ist der Serafin Luzio kämpferisch überzeugt. Und wie zum Beweis zücht er nochmal den Aufsatzführer von einem Kollegen, der das alles einmal aufgeschrieben hat.
Würde man heute Murmarera ertränken? Kaum. Heute würde das Schweizer Volk eine Hinrichtung von Murmarera niemals gestatten.
Tief eintaucht die Geschichte vom Stausee Marmorera ist für uns der Roland Wermelinger. Ende dieser Woche sind die Revisions- und Putzarbeiten am Stausee fertig. Der See wird dann wieder mit Wasser gefüllt. Marina, yo, das ist das Regionaljournal Ostschweiz. Es ist 5:06 und das sind die Meldungen vom Tag in der Übersicht. Wegen dem verzögerten Frühling kommen auch die Alpaufzüge rund um den Alpstein in Verzug. Ein Haufen Bauern sind mit ihren Tieren noch immer im Tal statt auf der Alp. Bei 80% der rund 140 Bauern, die im Alpsteingebiet auf die Alp gehen, ist es nicht sicher, ob sie geplant zu Berg gehen können. Die Gegner vom Fluglärm, unter anderem die Region Ost, fordern vom Bundesrat neue Informationen, bevor das Parlament den Staatsvertrag mit Deutschland absegnet. Sie verlangen einen Zusatzbericht, der aufzeigen soll, wie der zusätzliche Lärm unter den Regionen verteilt werde, teilen sie heute mit. Der Vertrag mit Deutschland regelt nur die Verteilung zwischen den beiden Ländern. Am Mittwoch diskutiert der Nationalrat den Staatsvertrag. Der Fußballspieler Bamodou verlor den FC St. Gallen auf nächste Saison. Der 23-jährige Verteidiger hat einen 3-Jahres-Vertrag beim FC Sion unterschrieben, hat heute sein Verein an einer Medienkonferenz gesagt. Zum Wetter. Das orientiert sich wieder mehr am Winter statt am Sommer, weiss Christine Jutz von SRF Meteo.
Am späteren Abend und auch in der Nacht kann es verbreitet regnen und es kann auch einzelne Gewitter geben. Dort, wo es gewittert, kann es durchaus auch ein paar heftige Sturmböen geben. Temperaturen sinken während der Nacht auf etwa 8 Grad. Morgen bleibt es meistens bewölkt und es regnet besonders am Vormittag kräftig weiter. Am Nachmittag lässt dann zwar die Intensität vom Regen nach, es wird aber immer wieder mal nass. Die Schneefallgrenze liegt morgen so zwischen 1000 und 1500 Meter. Dort, wo es aber zünftig regnet, kann es durchaus auch unter 1000 Meter mal runterschneien. Die Temperaturen morgen in Appenzell bei rund 8 Grad, in Wil bei 10 und 11 Grad gibt es in Argans und in Kreuzlingen. Am Donnerstag geht es wechselhaft weiter mit Sonne, Wolken und stellenweise auch mal einem Platzregen oder einem Gewitter. Es wird aber etwas wärmer, mit Höchstwert von 14 Grad.
Christine Jutz. Das Regionaljournal Ostschweiz vom Dienstag, 28. Mai, gibt es auch als Podcast zum Nachlesen, wie alle unsere Sendungen. Findet man das alles auf unserer Homepage srf.ch/news. Die Sendungen dieser Woche verantwortet Maria Lorenzetti. Mein Name ist Thomas Zuberbühler.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.